Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Zu Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, das darf ich jetzt sagen, ohne beleidigend zu sein, ein älterer Herr, der sich gern einmischt, denn so hat Edzard Reuter sein neuestes Buch genannt. Guten Morgen, Herr Reuter.
Guten Morgen.
Bevor wir darüber reden, worüber Sie sich schon in den letzten Monaten und Jahren aufgeregt haben und was Sie jetzt zu Papier gebracht haben, müssen wir natürlich noch ganz unter dem Eindruck der furchtbaren Anschläge von Paris über Terrorismus reden. Nicht nur Präsident Hollande hat von Krieg gesprochen. Was meinen Sie, sind wir im Krieg?
Ich tue mich etwas schwer mit solchen Begriffszuordnungen, Krieg oder Nicht-Krieg. Wir befinden uns ganz zweifellos in einer tödlichen Auseinandersetzung mit Feinden, die an den Kern unserer Gesellschaft, unseres Selbstverständnisses herangehen wollen. Das tun sie auch mit Waffen, wie wir gesehen haben, mit schrecklichen Waffen. Und deswegen sind wir mit Sicherheit herausgefordert, uns zu wehren dagegen. Ob das jetzt ein Krieg ist, ob man Krieg, den Begriff Krieg beschränkt auf militärische Aktionen oder wie auch immer. Schauen Sie, ich erinnere mich daran, wie der damalige Präsident Bush nach dem September 2001 plötzlich dem Krieg dem Terrorismus erklärt hat. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also streiten wir nicht um Begriffe, sondern einigen wir uns darauf, unsere Gesellschaft muss wehrhaft werden. Und das muss sie auch bewusst tun und nicht einfach sagen, ein schreckliches Ereignis, drei Tage später wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt und alles ist wieder vergessen. Das darf nicht geschehen.
Herr Bush hat ja nicht nur von Krieg gesprochen, der hat ja auch Krieg geführt.
Ja, aber nicht gegen den Terrorismus, sondern gegen einen Staat.
Oder sogar zwei, ja.
Und das war ein furchtbarer Fehler.
Zumindest wie man heute sieht, viele haben das damals schon vorausgesehen, aber aus Afghanistan und aus dem Irak sind zwei Länder geworden, die noch unsicherer sind, wo es Hunderttausende von Toten gegeben hat und wo heute Terror mehr denn je ist.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, in Afghanistan ist auch einiges erreicht worden. Also man soll nicht alles in einen Topf werfen. Wenn Sie mal schauen, was in Afghanistan, gewiss, der Terror jetzt wieder. Aber auf der anderen Seite gucken Sie mal, wie viele kleine Mädchen in die Schule gehen dürfen und ausgebildet werden. Diese ganzen Dinge haben auch sich eingewurzelt und wir wollen mal sehen, wie es ausgeht. Der Taliban wird nicht wieder die Oberhand gewinnen, davon bin ich überzeugt von. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Es geht ja jetzt hier wirklich um das, was uns unmittelbar vor der Haustür passiert. Und das ist Irak, das ist Syrien, das ist der ganze Nahe Osten natürlich.
Ihr Wort, was Afghanistan angeht, in Gottes Ohr. Es gibt viele Leute, die sagen, die Taliban waren noch nie so stark wie heute.
Naja, wollen wir es abwarten? Ich traue darauf, dass es viele Menschen gibt, die jetzt begriffen haben, was die Werte von Menschenwürde, von Menschenrechten bedeutet und dafür auch kämpfen werden.
Es gibt jetzt viele Leute, die sagen, da gibt es eine Verbindung zu den Flüchtlingen. Herr Söder ganz vorne dran, der nun sagt, jetzt müssen wir mal die Grenzen dicht machen, da kommen jetzt zu viele schlimme Leute rein. Sollte die Terrorismusdebatte Einfluss auf unsere Willkommenskultur haben, darf sie oder muss sie?
Ich muss Ihnen darauf sagen, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Diese Sucht, jetzt dieses Thema, was in Paris geschehen ist, in einen Topf zu werfen, mit dem völlig anders strukturierten Problem des Flüchtlingszustroms zu uns. Das ist eine so schlimme Schielen auf populistische politische Maßnahmen, auf Wählerstimmen, das in einen Topf zu werfen, ich halte es für fast vorwerfbar. Moralisch vorwerfbar, aber auch politisch vorwerfbar. Dass so etwas darf man nicht tun. Kein Mensch kommt auf die Idee, jetzt etwa zu sagen, dass die schrecklichen Terroristen, die Selbstmordattentäter und die Mörder in Paris irgendetwas zu tun haben mit dem Flüchtlingszustrom nach hier, als wenn das so wäre, dass jetzt mit den Tausenden, Hunderttausenden von Menschen, die hierher kommen, die geflohen sind, vor allem aus Syrien natürlich, die geflohen sind vor Terror und Unheil, dass die nun mit der Pistole in der Hand oder mit der Sprengweste um den Bauch hier sich einschleichen bei uns, um Terror auszuüben. Eine schlimme, schlimme Sucht, so etwas zu tun.
Wird die Kanzlerin, wird Frau Merkel ihre Haltung beibehalten können, nach dem Druck, der aus der CSU, aber auch aus der CDU jetzt kommt?
Ich gehöre zu denjenigen, die einen hohen Respekt vor der Bundeskanzlerin haben. dass sie auch in dieser Frage bei der Stange geblieben ist bisher. Sie hat natürlich Fehler gemacht. Wer von uns macht in politischer Verantwortung, in wirtschaftlicher Verantwortung, in kirchlicher, wo auch immer, wer macht nicht Fehler? Das hat die Bundeskanzlerin auch im Zusammenhang mit dieser Flüchtlingsgeschichte gemacht.
Womit denn?
Indem sie eindeutig zu Anfang den Eindruck erweckt hat, kommt alle zu uns, die ihr flüchtig seid, woher? Deutschland ist offen, kann alle aufnehmen. Natürlich können wir nicht auf die Dauer ganz Afrika und ganz Nahen Osten bei uns aufnehmen, das ist klar. Aber den Eindruck hat sie hinterlassen. Aber das ändert nichts daran, dass sie seitdem mit großer Beharrlichkeit und mit Mut auch gegenüber ihren eigenen Parteifreunden, bei ihrer Linie bleibt, dass wir ein Land sind, das das Recht zum Asyl hochhält und aufrechterhalten wird, auch gegen Widerstände, gegen schlimmste Widerstände. Ich würde mir oft genug gewünscht haben, dass Frau Merkel auch in anderen Fragen diese Klarheit ihrer Position gehabt hätte. Dass sie zum Beispiel sich klar bekannt hätte zur Vertiefung Europas, zum Entstehen der Vereinigten Staaten von Europa. Da haben wir von Frau Merkel nie ein Wort gehört. Aber diesmal, genau wie im Thema der Atomenergie, hat sie klare Kante bekannt und tut das weiter. Und dafür habe ich Respekt.
Wie können wir denn vermeiden, dass der Islamische Staat und andere Terrorgruppen noch mehr Kämpfer rekrutieren? Denn das tun die ja nicht nur zu Hause, das tun die auch in Europa, das tun die auch in Deutschland. Wer lässt sich aus welchen Gründen dafür gewinnen?
Das wird uns nie gelingen, das total zu verhindern. Da gibt es nur ein Instrument dagegen, das heißt Wehrhaftigkeit, Wachsamkeit, aufpassen, dass wir alle miteinander aufpassen, wenn wir sehen, dass da junge Männer, vielleicht auch zukünftig noch junge Frauen, ich hoffe es nicht, aber immerhin, abgezogen werden und in solche Mentalitäten verfallen. Mehr können wir nicht machen, natürlich, zusammen mit den Geheimdiensten, mit der Polizei, mit dem Bundesnachrichtendienst, was auch immer. Das ist Wachsamkeit. Was anderes können wir dagegen nicht tun. Auf der anderen Seite ist ein großer Appell an uns alle. Wir müssen sehen, dass in dieser ganzen Region, im Irak, in Syrien, wo auch immer, dass dort wieder vernünftige, stabile Verhältnisse eintreten, dass die Menschen wieder eine Zukunft für sich sehen und nicht sich hingeben dieser Hoffnung, dass wenn man nur für den Glauben den sogenannten Glauben des Islam, das ist ja ein verfälschter Glaube, der dort vertreten wird, das ist ja gar nicht der wirklich islamische Glaube, dass man den Leuten zeigt, es gibt auch eine Zukunft für junge Menschen, für Menschen, die was leisten wollen in ihrem Leben, außerhalb dieser schrecklichen Versuchung dieses islamischen Staates. Das ist eine langwierige Tätigkeit, eine langwierige Herausforderung. Die geht nicht mit dem Fingerschnalzen von heute auf morgen und schon gar nicht mit Patentrezepten wie von der CSU.
Es muss uns gelingen oder der Welt, der demokratischen Welt gelingen, keine Motive mehr zu bieten für Menschen, die dann sich eine neue Heimat und
trotzdem,
im Terror suchen.
Und trotzdem wird es immer wieder Verrückte geben, die solchen Versuchungen nachkommen. Das muss man klar sehen. Auch wir sind nicht gefeit gegen Verrückte, die plötzlich abirren. Das wird es immer geben.
Aber Herr Reuter, wenn wir gerechte Verhältnisse auch in Ländern haben, die jetzt noch diktatorisch regiert werden, im Nahen Osten zum Beispiel, und wenn der Westen vielleicht etwas anders mit der muslimischen Welt als zu Zeiten von Herrn Bush etc. umgeht, dann fehlt, glaube ich, auch die Motivation für islamische Kämpfer.
Ja, jedenfalls für einen großen Teil davon. Ganz sicher. Das ist aber, das meinte ich ja, nur das geht eben nicht von heute auf morgen. Da müssen wir nur endlich mal zusammenstehen. Im Übrigen wird das auch Opfer für uns bedeuten. Es wird nämlich Geld kosten. Wir müssen auch diesen Menschen direkt vor Ort helfen. Und das geht nicht, indem wir einfach hier bei uns im Sessel sitzen und sagen, wir sind die Guten und das sind die Schlechten. So geht's nicht.
Dafür müssen wir wahrscheinlich weniger Geld ausgeben, als um Krieg zu führen und die Kriegsschäden zu beseitigen.
Absolut, so ist es.
Zwischenrufe eines älteren Herrn. Älterer Herr, ja, muss man ja sagen. Sie sind ja auch nicht mehr 80, ne?
Nee, das stimmt. Ich bin inzwischen fast 88. Also da kann man sich schon als älterer Herr bezeichnen. Ich wollte das ja sogar sagen, eines alten Herrn. Aber der Verleger meinte, das sei nicht gut.
Nee, alt sind Sie ja nicht. Also von daher hat der Verleger durchaus recht gehabt. Bevor wir auf die Zwischenrufe kommen, wie hält man sich so fit? Das Urteil erlaube ich mir jetzt, müssen Sie gar nicht ablehnen. Fertig.
Da gibt es zweifellos zwei verschiedene Partien. Das eine ist das Physische. Und da will ich gar nicht verheimlichen, man wird langsam älter. Man kann also nicht mehr wie ein Jungspund rumhupfen und alles Mögliche machen. Das geht schon, aber da kann man auch gegen kämpfen, indem man ins Fitnessstudio geht, indem man Skifahren geht, wie in meinem Fall, und. Also und joggen geht und man versucht es. So,
das also andere, Skifahren geht auch noch ganz gut.
Das ne? Skifahren noch Spaß. Geht laut unserem 40 Jahre lang bewährten Skilehrer immer noch ganz gut. Der andere Teil ist natürlich das Geistige. Und da gibt es ein wunderbares Rezept. Man muss Spaß daran haben, andere Leute zu ärgern. Das hält einen lebendig, das hält einen engagiert. Jeden Tag wacht man auf und sagt, oh, da gibt's die und die und die Sachen. Das ist aber wirklich unerträglich. Und dann sagt man's oder schreibt's. Und das ist schon ein guter Anreiz.
Da kann man ganz gut Luft ablassen und hinterher geht's dann wieder besser. Ich habe mir das natürlich aufgeschrieben, weil Sie das ja hier drin haben. Also
naja, es ist ja nicht nur das Luftablassen. Es ist auch manchmal
Pieksen?
Der Spaß, jemanden herauszufordern, aha, indem man das Gefühl hat, der erzählt oder die erzählt Unsinn. Und man versucht, das tatsächlich auf den Punkt zu bringen, warum das so ist. Übrigens beginnt das morgens schon. Ich bin immer noch so ein alter Traditionalist. Ich lese noch beim Frühstück mit Spaß meine Zeitung. Und ich ärgere mich auch schon am Frühstück über die Zeitung. Aber das ist dann nicht ein Ärger, den ich in mich reinfresse. Den tausche ich mit meiner Frau aus und dann streiten wir oder auch nicht. Das sind alles Dinge, die halten einen wach. Wach bleiben, das ist eigentlich das Thema.
Gut, aber wenn man andere ärgert, ich meine, wenn Sie sich mal Ihre Frau unterhalten und da über einen Journalisten oder Autor oder sonst was schimpfen, dann tun Sie dem ja nicht.
Journalisten sind auch dabei, ja.
Ja, natürlich. Sie haben eben ein paar Leute aufgeführt, die Fehler machen. Ich zähle die Journalisten auch dazu, selbstverständlich. Aber wenn Sie bei Ihrer Frau sich beschweren über einen Journalisten, dann ärgern Sie den ja nicht.
Noch nicht, nein.
Schreiben Sie sonst auch Leserbriefe oder rufen da an
und
stellen einen
in
Senkel?
Das tue ich also mit Sicherheit nicht. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben höchstens 3 Leserbriefe geschrieben.
Wissen Sie noch wozu? Wogegen?
Ja, aber das werde ich Ihnen nicht sagen, denn das betrifft nicht den SWR, sondern eine hoch angesehene deutsche Wochenzeitung, die manchmal stark daneben gehauen hat. Und das habe ich mir erlaubt aufzuschreiben.
Erschien die früher montags?
Die erschien früher nicht montags, sondern sie erscheint dann immer noch donnerstags.
Ja. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unser Gast in SWR 1 Leute ist Edzard Reuter, der frühere Daimler-Chef, der sich früher schon, aber jetzt noch mehr einmischt in den VW-Skandal. Konnte er sich noch nicht einmischen oder einen Zwischenruf dazu ablassen, weil das Buch da schon fertig war? Hat Sie das überrascht, dass eine große deutsche Automobilfirma, die ja auch für die Qualität Made in Germany stand, alle Welt betrogen hat?
Wenn das so ist, wenn das feststehen sollte, dass sie betrogen,
steht das für Sie noch nicht fest?
Betrogen haben, die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber das wollen wir mal abwarten. Die Verfahren laufen ja noch. Aber jedenfalls ist Anlass, ohne Zweifel Anlass dazu zu sagen, das ist ein schlimmer Fehler, der da offensichtlich in einem riesengroßen Unternehmen oder viele Fehler, die in einem großen Unternehmen passiert sind. Das wissen die Leute in Wolfsburg ja inzwischen auch selbst. Ansonsten bin ich aber der allerletzte, der ich aus dieser Branche komme, in einem großen Unternehmen Verantwortung getragen habe, gelernt habe, wie verzweigt die Wege der Entscheidungsfindung in einem solchen Unternehmen sind, bin ich der allerletzte, der bereit ist, ohne Kenntnis der Zusammenhänge den Stab darüber zu brechen, was da geschehen ist. Es ist schlimm in der Wirkung nach außen, aber jetzt zu sagen, der und der hat den und den Fehler gemacht oder der trägt die Verantwortung, das werden Sie von mir nicht hören.
Na, Herr Winterkorn und Herr Müller haben sich ja schon entschuldigt, also haben sie ja zugegeben, dass sie diesen Bockmist gebaut haben. Und aus Ihrer Kenntnis, gerade aus Ihrer Kenntnis, halten Sie es einen Skandal in diesem Ausmaß für möglich, wenn die Konzernspitze nichts davon wusste?
Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt sie davon gewusst hat. Die Frage ist ja, ob man das mehr oder minder von Anfang an gewusst hat oder ob man es später erfahren hat.
Meinen Sie, sowas kann man einführen ohne die Konzernspitze?
Das ist alles möglich. Es kann durchaus sein, dass Mitarbeiter unter dem Druck unter dem sie stehen, und alle Mitarbeiter in allen Unternehmen stehen nur mit Druck, anständige Kostenstrukturen zu haben, in ihrem Bereich profitabel zu arbeiten, dass Mitarbeiter unter einem solchen Druck sich haben dazu verleiten lassen, eben etwas zu tun, was sie jetzt als Betrügen bezeichnet haben. Das kann durchaus sein, dass das nicht gleich von Anfang an oben gewusst worden ist. Ich kann nur sagen, wenn es nicht von oben gewusst worden ist, dann ist es eben ein schwerer Fehler der Organisation eines solchen Unternehmens, denn das darf nicht geschehen. So etwas darf nicht geschehen. Aber ich nehme ein anderes Beispiel, was wir ja auch jahrelang alle gesehen und erlebt haben. Bestechung. Früher war es ganz üblich, dass bestochen wurde. Heute ist es eine schwere Straftat, wenn Unternehmensangehörige im Interesse des Unternehmens bestechen. Das sind alles Dinge, die sind einfach klarzustellen, wenn man wie Sie und ich jetzt hier gegenüber sitzen und Auge im Auge, der eine sagt, du hast was falsch gemacht. Das ist leicht. Aber in einer großen Organisation so etwas wirklich im Griff zu haben, das erfordert eine Mentalität im Gesamtunternehmen. Und da zögere ich nicht zu sagen, habe ich ein bisschen Sorge, dass in dem Hause Wolfsburg viel zu sehr darauf geschaut worden ist, man will das größte Automobilunternehmen der Welt werden und egal um welchen Preis. Es kann sein, dass dort eine Atmosphäre, eine Mentalität eingebrochen ist, die so etwas begünstigt hat. Aber bevor ich das behaupte, werde ich mir die Zunge abschneiden lassen, denn ich weiß es, ich kenne die Einzelheiten nicht.
Ja, man könnte jetzt auch noch Namen nennen, wie zum Beispiel Pirch oder so, aber wahrscheinlich möchten Sie nicht so weit gehen, jemanden ganz persönlich in den Senkel zu stellen.
Ganz sicher nicht. Ich habe große Hochachtung vor Herrn Pirch. Ich habe aber auch in meinem eigenen kollegialen Zusammenwirken mit Herrn Pirch auf vielen Gebieten erlebt, dass er ein Mann mit vielen Eigenschaften ist.
Haben Sie denn nicht den Eindruck, trotz alledem, was ich jetzt vorausgeschickt habe, dass die deutsche Automobilindustrie insgesamt die Entwicklung ein bisschen verschlafen hat? Dass man Toyota ein paar Jahre Vorsprung gegeben hat, macht mal euren Hybrid, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.
Das ist jetzt eine allzu leicht und allzu präzise gestellte Frage. Die
Automobilindustrie. Was haben Sie gegen präzise Fragen?
Die Automobilindustrie, ja, einseitig präzise. Die Automobilindustrie hat doch nicht geschlafen. Nicht? Ich bitte Sie um alles in der Welt.
Die deutsche
Automobilindustrie ist zweifellos, wenn man das jetzt mal so national formuliert, bei weitem die erfolgreichste Automobilindustrie in der Welt. Unverändert. Schauen Sie die Position in China, schauen Sie auf allen entwickelten Märkten. Die deutschen Fahrzeuge, und zwar an der Spitze natürlich die sogenannten Premium-Fahrzeuge, also die Fahrzeuge von BMW, von Daimler oder von Audi, sind in der ganzen Welt Spitzenerzeugnisse gefragt. Das ist doch nicht Erzeugnisse einer Industrie, die geschlafen hat. Wir sind in vielerlei Hinsicht auch nach wie vor technisch führend. Eine ganz andere Frage, und die interessiert mich viel mehr, ist die Frage, wie reagiert diese hervorragend erfolgreiche deutsche Automobilindustrie auf den Wandel, in dem wir uns mittendrin befinden, auf den technologischen Wandel? Es ist eine Revolution im Gange, ausgelöst durch die Digitalisierung, die rund um die Welt geht, die vom Internet getragen wird, die vom Cloud-Speichern getragen wird. Da kommt es darauf an, ob die deutsche Automobilindustrie es schafft, ihre Spitzenposition, die sie bisher hatte und immer noch hat, zu bewahren in einem völlig neuen Umfeld. Das ist das wirklich Spannende.
Also was Ihre Meinung zur Spitzentechnologie in Deutschland angeht, sehe ich das ein bisschen anders. E-Mobilität und Hybridautos haben die Deutschen nicht erfunden, sondern sind sie hinterhergehinkt.
Das ist richtig, die haben sie nicht erfunden. Das haben auch die anderen nicht erfunden, sondern zuerst angewandt. Wollen wir mal dabei bleiben. Es ist immer eine Abschätzung dessen, was erforderlich ist. In der E-Mobilität wüsste ich nicht, dass irgendjemand uns die Nase voraus hat, Sie meinen jetzt wahrscheinlich die berühmte Firma Tesla aus Kalifornien.
Zum Beispiel.
Das ist doch ein Witz, das ist doch nicht ernst zu nehmen in der Abwägung mit einer großen Automobilunternehmen. Das sind kleine Aufkömmlinge, die übrigens mit gewaltigen Verlusten, die sie ständig machen,
immer noch, ja,
sich das geleistet haben. Also warten wir es mal ab. Ich bitte Sie um alles in der Welt. Nein, ich bleibe dabei. Die deutsche Automobilindustrie braucht sich technologisch mit Sicherheit nicht verstecken.
Ich habe früher, glaube ich, oder habe ich das verpasst, eine so deutliche Meinung zu Stuttgart 21 von Ihnen noch nicht gehört, wie jetzt in Ihrem Buch eingemischt steht. Nämlich ein ganz klares Nein, das ist alles Blödsinn, was da passiert. Falsch?
Nein, das ist nicht falsch. Ich will Ihnen sagen, zu Anfang, als mein Kollege und guter Freund Heinz Dürr, als er noch Bahnchef war, mir das erste Mal dieses Projekt vorgestellt hat, war ich selber begeistert davon. Es hat mich völlig überzeugt. Erst im Laufe der Jahre habe ich dann gelernt und gesehen, mit welchem Aufwand das verbunden ist und wie sehr man wesentlich bessere Ergebnisse hätte erzielen können, wenn man den existenten Kopfbahnhof wirklich modernisiert hätte. Und mit wesentlich weniger Geld und mit wesentlich kleineren Risiken. Geldmäßigen, materiellen Risiken, aber auch umweltbezogenen Risiken hätte machen können. Das habe ich später erst gemerkt. Und ich habe auch später erst gemerkt, mit welchen Tricks dort gearbeitet wird. Zum Beispiel im Vorfeld der Volksbefragung, die dann schließlich stattgefunden hat in Baden-Württemberg. Mit welchen vorgetäuschten Aufwandszahlen dort gearbeitet. Das habe ich später erst gemerkt. Es war in einem Zeitpunkt, als ich jetzt so rumgesprochen etwas klüger geworden bin zu diesem Thema, als die Partei, der ich nun seit fast 70 Jahren angehöre, dass diese Partei sich voll festgelegt hatte auf die zustimmende Linie.
Sie müssen es nicht verschweigen, das ist die SPD.
Das ist die SPD und das mitten in einem Wahlkampf. Da habe ich mir damals gesagt, jetzt halt mal den Mund. Das ist nicht deine Sache. Du bist ein Privatmann. Du musst nicht zu jeder Sache, die du für falsch hältst, den Mund aufreißen. Das habe ich nicht getan. Das war, wenn Sie so wollen, ein persönlicher Fehler. Aber vorwerfbar ist dieser Fehler für mich nicht. Nein, ich habe nur jetzt, nachdem die Sache gelaufen ist, und sie ist gelaufen für meine Begriffe, habe ich eine ganz andere Sorge, nämlich die Erfahrung aus diesem Geschehen, dass wir aufpassen müssen, dass die politischen Parteien, und in dem Fall die Bahn ist ein politisches Unternehmen, gar kein Zweifel, dass die Parteien in Verruf geraten, dass sie Dinge mit Brecheisen durchsetzen, mit falschen Angaben, und die Menschen merken das. Eines Tages hören sie das und wissen das, wir sind getäuscht worden. Das ist eigentlich meine Sorge, welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus dieser Sache. Und darum geht es mir eigentlich in diesem kleinen Beitrag in dem Buch, nicht so sehr hinterher zu sagen, ich habe es ja immer gesagt.
Das Argument derjenigen, die es durchgezogen haben, war immer, wir haben zu schlecht und zu wenig kommuniziert. Und das glaube ich nicht. Hätte man von Anfang an offen kommuniziert, wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen.
Ja, das denke ich eben auch. Im Gegenteil. Es ist sogar, wir haben vorhin über Volkswagen gesprochen. Jetzt in dem Falle zögere ich nicht zu sagen, es ist bewusst mit falschen Zahlen gearbeitet worden. Mit so vorläufigen Angaben, ach, das kostet alles gar nicht so viel und dann geht das schon. Ich erinnere daran, als dann schließlich sogar eine Aufsichtsratssitzung der Bahn stattfand, wo dem Vernehmen nach, aber das ist ja inzwischen nun wirklich gesichert, die zwei Staatssekretäre der Bundesregierung, die im Aufsichtsrat sitzen, selber gesagt haben, diese Kostenvolumen können wir nicht dulden, wir stimmen dagegen, die dann von ihren Chefs zurückgepfiffen worden sind an der Spitze, die vorhin schon einmal im Gespräch zitierte Bundeskanzlerin, die behauptet hat, wenn wir Stuttgart 21 nicht realisieren, leidet unsere internationale Glaubwürdigkeit. Ein lächerlicher Witz.
Sie machen sich Sorgen um die digitale Zukunft. Wie weit nutzen Sie eigentlich so soziale Netzwerke und dergleichen?
Überhaupt nicht. Überhaupt
nicht. Sie können auch ohne leben.
Sie werden lachen, ich habe natürlich einmal angefangen, Twitter, Facebook, mich da anzumelden und habe das ein paar Mal ausprobiert oder mir angesehen, so muss ich sagen, und habe schließlich zu mir selber gesagt, du bist wohl nicht verrückt, dass wir also dauernd solchen Blödsinn da auszutauschen mit irgendwelchen Friends oder Followern oder wie die Dinger auch immer heißen. Nein, mit sowas verschwende ich meine Zeit mit Sicherheit nicht. Jetzt habe ich mich längst wieder abgemeldet, was nicht ausschließt, dass ich ununterbrochen jeden Tag von diesen Unternehmen auf meinem Handy natürlich ununterbrochen Meldungen kriege und pipapo. Es ist eine völlige Ablenkung von dem, was ein erwachsener Mensch eigentlich geistig tun sollte. Jedenfalls nicht, wie so viele Menschen, mit dem Ding in der linken Hand immer rumzulaufen und zu gucken, was für eine neue Meldung habe ich gerade bekommen.
Ich möchte jetzt niemanden verurteilen, der solche Dinge nutzt und auch sich mit Leuten austauscht über Dinge, die ihm Spaß machen und die er von anderen auch lernen möchte. Aber ich denke, man muss lernen, damit umzugehen. Wenn man sich davon indoktrinieren lässt, wenn das Leben von dieser Technik bestimmt wird, dann geht es zu weit.
Sie sprechen jetzt, wie ich hoffe, vor allem von jungen Menschen, die man daran hindern muss, dass sie sich dieser Sucht, und manchmal wird es ja zu einer Sucht, hingeben. Ich glaube, das ist die eigentliche Gefahr, die dahinter steckt.
Wird das Google-Auto kommen? Fällt mir bei Digitalisierung gerade ein. Ich meine, es gibt ja schon eins, aber wird das die Zukunft sein, das selbstfahrende Auto?
Das ist ein hübsches Thema, was Sie da ansprechen, denn ich bin ja, wie Sie vielleicht wissen, zwar Jurist von Hause aus, aber mein ganzes Leben immer auch damit verbracht zu bewundern, was Technik alles leisten kann, was Naturwissenschaften alles leisten können, und bin natürlich auch einer, der nicht diese neue Digitalisierung, das Internet und alles verdammt, um Gottes Willen. Aber ich beobachte auch, dass wir in einer Phase leben, wo technisch, naturwissenschaftlich ausgebildete Menschen plötzlich meinen, sie könnten mit diesen neuen Instrumenten, die da sind, der Kommunikation, der Digitalisierung, die ganze Welt so einfach verändern. Und zum Schluss lebt nur noch der Computer, der intelligent ist und alles für die Menschen regelt, besser als die Menschen selber. Diese Beobachtung macht mir manchmal Sorgen, weil ich das Gefühl habe, wenn man Techniker, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt so einen allgemeinen Begriff, es gibt natürlich Ausnahmen, aber wenn man Techniker alleine lässt und nur sich selber überlässt, die nicht mehr daran denken, dass sie auch Teil einer Gesellschaft sind, dass wir in einem Gemeinwesen leben, wenn man die machen lässt, dann kommt zum Schluss der berühmte Dr. Seltsam heraus, der auch die Bombe erfunden hat. Und so ist das auch mit dem autonomen Fahren. Eine wunderbare Geschichte, wenn sie denn funktioniert. Aber ob sie denn funktioniert, wenn wir in einer vollautomatisierten Umgebung leben, unser ganzes Leben durch Computer bestimmt wird, ob das ein menschlich lohnenswertes Leben dann noch ist, habe ich Zweifel. Ganz zu schweigen davon, was passiert eigentlich, wenn der einfachste Hacker dieses ganze Steuerungssystem lahmlegt oder unterbricht. Gottes Willen.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Denn ansonsten kann schon sein, dass der Computer und die Technik weniger Fehler macht als der Mensch. Aber lassen wir es bei diesem Fragezeichen zum Schluss der Sendung, zumal die Sendezeit zu Ende ist. Wer sich weiter interessiert, dem sei das Buch Eingemischt empfohlen von Edzard Reuter. Und morgen dann die Buchvorstellung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart bei den Stuttgarter Buchwochen. Boris Palmer ist, glaube ich, auch dabei. Der ist am Freitag auch unser Gast, den Leute. Und Wieland Backes stellt dann sicher die klugen Fragen dazu. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Reuter.
Danke Ihnen, Herr Seher.
Eins gehört.